Willkommen zum Podcast Schinkelstimmen, der Stadtteil-Podcast aus Osnabrück. Wir sprechen hier mit Menschen, die im Schinkel leben, hier arbeiten oder die eine besondere Geschichte mit dem Stadtteil verbindet. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tom Hertha. Ich arbeite als Quartiersmanager im Stadtteil Schinkel und ich sitze heute in den VIP-Räumlichkeiten der Bremer Brücke zusammen mit Harald Pistorius. Harald, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Tom. Hallo an die Hörer.
Ich glaube, du sitzt sonst nicht hier, sonst ist dein Platz im Stadion ein anderer, oder?
Ja, also in VIP-Räumen habe ich mich ehrlich gesagt nie so wohl gefühlt, aber das ist ja jetzt hier auch nur ein Platz, an dem wir das Interview führen können. Und mein Platz ist gegenüber auf der Nordtribüne noch als Journalist, als freier Mitarbeiter der NOZ und des Kicker. Besuche ich da die VfL-Spiele oder beurteile sie dann auch. Und ja, insofern bin ich hier. Früher war das die Seite, auf der die alte Südtribüne war, die Tribüne, auf der die Journalisten saßen. Das ist dann mit dem Bau der Nordtribüne geändert worden. Hier sind jetzt nur noch die Kamerastandorte und insofern bin ich tatsächlich nicht mehr so oft auf dieser Seite des Stadions.
Du bist ein echter Kenner des Vereins, da werden wir gleich noch ausführlich drüber sprechen. Du bist aber auch und vor allem Schinkelaner, du bist im Stadtteil groß geworden, wohnst heute auch noch hier. Erzähl mir mal von deiner frühesten Erinnerung, die du an diesen Stadtteil hast.
1966 sind meine Eltern, da war ich 10 Jahre alt, mit mir und meinen beiden Brüdern Boris und Fred in den Schinkel gezogen. Wir hatten bis dahin in der Altstadt gelebt, im Klingensberg, Ecke Lohstraße. Das war eine wilde Gegend, ein paar andere Lokale direkt um die Ecke. Und wir hatten einfach eine größere Wohnung, hatten sich meine Eltern bemüht. Und das Baugebiet Neue Heimat am Jägner Weg hat uns dann da wirklich eine Wohnung mit 2 Kinderzimmern geboten. Und da sind wir da hingezogen. Die erste Erinnerung war eigentlich, dass ich damals natürlich schon begeistert Fußball spielte, noch keinen Verein hatte. Und das Erste, was ich sah von unserem Haus aus, war es einmal über die Straße, über den Heiligen Weg, und da war ein Bolzplatz, ein richtiger Straßenfußballplatz. Und da bin ich natürlich dann direkt hingegangen und dann war ich eine Woche später im Verein bei Schinkel 04. Also der Fußball war sozusagen die erste Erinnerung und natürlich so ein bisschen dieses Gefühl, da die ganzen Wohnblöcke. Eigentlich hat man sofort gemerkt, wie viele Menschen, konnte man sich dann ja vorstellen, auch als Junge schon da leben, und wie viele Kinder. Ne? Rasenflächen gab es. Ja.
Ist dir der Fußball in die Wiege gelegt worden?
Mein Vater hat Fußball und Handball gespielt. Der stammt aus einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt und ist nach dem Zweiten Weltkrieg in den Westen gegangen. Der hat immer Sport getrieben und von daher, er war sehr glücklich, als ich anfing, mich für Fußball zu interessieren. Ne? Es hat ein bisschen gedauert bei mir, so mit, ja, wie gesagt, wir sind im Oktober 66 in Schinkel gezogen. Da war mein Erweckungserlebnis gerade 1,5 Jahre her, so ungefähr. Da hatte ich die ersten Länderspiele mit ihm im Fernsehen geguckt. Da war er ganz glücklich, das hat mir meine Mutter später erzählt. Denn die hatte er mal so zur Seite genommen und gesagt, Mensch, Ursel, ich habe das Gefühl, der Junge interessiert sich nicht für Fußball. Da hat meine Mutter dann gesagt, das kommt bestimmt noch. Und als es dann soweit war, war er glücklich und zufrieden.
Ja. Du hast jetzt vor kurzem die große VfL-Chronik 125 Jahre VfL Osnabrück veröffentlicht. Da schreibst du, passend auch zu dem Thema hinten bei den Danksagungen, dass ich die Fußballleidenschaft mit meinen Brüdern Boris und Fred teile, liegt auch an unseren Eltern, die uns darüber hinaus vieles mitgegeben haben, für das wir ewig dankbar sind. Wofür bist du dankbar und was hat das vielleicht auch mit diesem Stadtteil zu tun?
Also meinen Eltern sind wir dankbar, dass sie uns in geistiger und sonstiger Freiheit erzogen haben und uns viel ermöglicht haben, viel nachgesehen haben und immer für uns da waren. Und natürlich auch bei uns wurde immer politisch und lebendig diskutiert. Es war ein Haus des offenen Wortes, das bei uns gepflegt wurde. Ja, es war eine perfekte Kindheit.
Ich habe gemerkt, in der Vorbereitung auf diesen Podcast heute ist es für mich so ein bisschen herausfordernd. Ich bin jetzt auch kein professioneller Journalist, so ein bisschen die Spur zu finden. Also du bist Schinkelaner, du bist Journalist dein Leben lang, du bist Fan des VfL Osnabrück und du hast dieses Buch veröffentlicht. Was würdest du sagen, ist gerade für dich das Thema Nummer 1?
Rund um den VfL oder im Leben?
Allgemein.
Oh mein.
Du bist auch jetzt sozusagen nicht mehr angestellt. Du bist sozusagen am Ende deines Berufslebens.
Ja, das bin ich. Allerdings freue ich mich sehr, dass ich immer noch die Möglichkeit habe und auch noch das einigermaßen beherrsche, als freier Journalist weiterzumachen. Also für die NOZ bin ich als freier Mitarbeiter der Sportredaktion. Da hat ja Susanne Vetter schon 2022 das Amt der Ressortleitung Sport übernommen und macht das sensationell gut. Und dass ich da als freier Mitarbeiter tätig bleibe, freut mich. Da geht es dann aber eher um solche Themen wie kuriose Dinge, statistische Dinge, historische Dinge. Also wenn jemand einen Grundgeburtstag hat, dass ich dann darüber schreibe und mit ihm spreche. Weil das sind natürlich Generationen von Spielern und Trainern, die ich kennengelernt habe. Und dann schreibt es sich doch gerade in solchen persönlichen Texten leichter, als wenn man keinen Bezug zu demjenigen hat. Und dann ist auch der Kicker nach wie vor an meiner Mitarbeit interessiert, um das mal so zu sagen, und hat mich gebeten, das noch ein bisschen weiterzumachen über den VfL. Kicker ist die Fachzeitschrift schlechthin. Und das ist auch eine gewisse Ehre, dass ich dort weiter tätig sein darf. Aber mein Leben besteht natürlich noch aus vielen anderen Sachen und ich genieße es gerade im Moment, wenn du sagst, Thema Nummer eins, dass ich ein bisschen aktiver wieder selbst werde, ist das eine, auch um möglichst lange was von der Rente zu haben. Und das andere ist so dieses Gefühl aufzubauen, was mache ich jetzt mit meiner Zeit, ohne dass ich sie vertrödle, aber auch ohne dass ich mich wieder in einen Verpflichtungsmodus begebe. Das lerne ich gerade und ja.
Ich bin auf jeden Fall froh, dass du einen Teil deiner Zeit hier für diesen Podcast zur Verfügung stellst.
Sehr gerne. Also ich verfolge dein Projekt, nicht nur den Podcast, sondern das ganze Quartiersmanagement oder auch solche Dinge wie der, mit dem hast du auch zu tun, Steffen Oetter, der mit seiner Zeitschrift Mein Schinkel ja wirklich einen lesens- und sehenswerten Beitrag leistet dafür, dass der Stadtteil anders wahrgenommen wird. Also ich habe mich hier vom ersten Tag an wohl gefühlt. Ich will hier auch nie wegziehen.
Du warst nur zum Studium mal woanders oder bist du sonst auch mal längere Zeit aus dem Schinkel weg gewesen?
Ja, ich habe meine Exiljahre gehabt. Ich habe in Hannover studiert, habe da das erste Staatsexamen als Englisch- und Sportlehrer gemacht und habe dann, als ich dann aus Hannover wiederkam, bin ich erst noch im Schinkel gewesen, habe dann aber von 82 bis 92 in der Innenstadt gewohnt, am Hase-Torwald oberhalb der Praxis des langjährigen Vereinsarztes Karl Wefel, den ich auch in bester Erinnerung habe. Ja, und dann bin ich aber irgendwann zurück, als ich meine Frau kennenlernte, Christine, und wir unsere Kinder bekamen, da waren wir aber längst wieder im Schinkel. Die sollten im Schinkel aufwachsen.
Was macht für dich den Stadtteil so besonders?
Oh, das ist also erstmal ist es natürlich so, es gibt in jeder Stadt, in jeder Großstadt gibt es Viertel, in denen man heimisch wird. Das hat was mit Vertrautheit zu tun. Und darum darf man nie sagen, mein Stadtteil ist der beste oder der wichtigste. Es geht ja um das Gefühl, was entsteht. Aber das wird einem im Schinkel leicht gemacht. Die Leute sind vielleicht manchmal ein bisschen rau, aber herzlich. Die sind offen und nahbar. Es ist ein Stadtteil, der Boris hat mal gesagt, ich weiß gar nicht, wie er sich ausgedrückt hat, das war so selbstverständlich, mit ausländischen Leuten aufzuwachsen, ausländischen Menschen aufzuwachsen in den 60er Jahren hier, dass man sich gar keine Gedanken darüber gemacht hat, warum das nicht selbstverständlich sein soll.
Es war quasi das Normale.
Es war das Normale. Also ich habe in der Jugend bei Schinkelhofer Fußball gespielt. Da waren wir in der B-Jugend mit, also die Spanier waren ja die größte Gruppe, um das mal ganz kurz zu sagen, ich will auch nicht den Podcast jetzt überstrapazieren, aber die Spanier waren gerade im Schinkel über Karmann vor allem und auch Stahlwerk und KW Metall waren die Bevölkerungsgruppe, oder ausländische Gruppe, die am weitaus stärksten vertreten war und am frühesten da war. Und die haben bei Schinkel 04 Fußball gespielt, die haben eine eigene Mannschaft dort gehabt, die später dann in den spanischen Club übergegangen ist. Und in unserer B-Jugend zum Beispiel spielten von 16, 17 Spielern waren 10, 11 Spanier. Und wir sind da ein- und ausgegangen, wir kannten die spanischen Weihnachtsrituale, diese extrem süßen Weihnachtsleckereien. Das war für uns selbstverständlich. Und als uns der Vater von Manuel Inklang, ein Mitspieler von mir, der zeigte uns seinen Mitgliedsausweis von Real Madrid, da sind wir in Ehrfurcht erstarrt.
Ja, Hattest du da den Mitgliedsausweis vom VfL schon?
Nein,
oder?
Ich bin nur Mitglied in der SPD, sonst bin ich nirgendwo Mitglied. Und also was ich sagen will, ist, hier mit diesen Menschen aus anderen Ländern aufzuwachsen, dann kam die türkische Community, die wuchs heran. Da habe ich auch gesehen, wie die ersten Türken in was für Wohnungen, die zu acht leben mussten, an der Südstraße war das. Da kriegte man so einen richtigen kleinen Kulturschock. Wir sind ja am Berg natürlich auch nicht mit einem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen. Aber ich hatte als Ältester, der Abitur machen musste oder sollte und wollte, hatte ich ein eigenes Zimmer und meine beiden Brüder waren in einem eigenen Kinderzimmer. Das war für uns schon Luxus. Mhm. Aber dann habe ich gesehen, wie da 8 bis 10 türkische Männer in einer Wohnung in Etagenbetten zusammengefercht waren. Und da kriegt man dann auch ein Gefühl dafür, was es bedeutet, hier als Fremder in ein Land zu kommen. Und das war über den Sport und über die Leute, die merkten, die sind ganz genauso wie wir, die haben dieselben Sorgen und vielleicht noch ein paar mehr. Und wenn wir denen helfen, dann werden wir da zusammenwachsen. Und das ist das, was mich am Schinkel insgesamt, diese Nähe, diese Vertrautheit, diese Direktheit, auf den Markt zu gehen. Und wenn ich irgendwo hingehe, dann weiß ich sowieso, ich treffe irgendjemanden. Da planst du dann in deinen Tag immer schon 30 Minuten Smalltalk mit ein. Das ist doch wunderbar. Ne?
Ja.
Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn du einkaufen gehst und dann sagst du, ey, hallo, da schimpfen auch mal. Oder, ne? Aber es ist,
ja.
Das ist Heimat.
Ja, ich finde es auch ganz heilsam, Stadtteile wie den Schinkel nicht als das Besondere anzusehen, sondern als das Normale und Verhältnisse. Ich wohne in einem ganz anderen, sehr bürgerlichen Stadtteil. Ja. Das ist so ein kleines...
Das macht nichts. Dich kriegen wir schon noch hier hin. Das ist kein Problem.
Ja, vielleicht haut es irgendwann noch hin. Eigentum haben wir noch nicht. Also wenn wir irgendwann ein Haus finden hier, dann könnte das ja was werden.
Natürlich. Das...
Du hast schon angedeutet, du hattest von Anfang an Bezug zum Fußball, zu der Fußballleidenschaft. Springen wir mal dahin zu dem Punkt, wo du hast gesagt, du hast Lehramt studiert, aber irgendwann bist du dann ja in die journalistische Ecke und dann vor allen Dingen Sportjournalismus gekommen. Wie kam das? War das Zufall? Hast du das angestrebt? Warum wolltest du über den Fußball schreiben?
Über Sport, ja. Also ich habe mich immer für Sport interessiert. Ich habe auch viel gelesen. Die legendäre Sport Illustrierte war eine meiner Lieblingszeitschriften, weil da auch Texte drin waren, die nicht so ganz auf der Berichtsschiene lagen, sondern analytisch ausgelegt waren. Und dafür mich immer interessiert, aber es war gar nicht so leicht, damals den Zugang zu finden. Studienmöglichkeiten waren längst nicht so verbreitet im Bereich Kommunikation und Medien. Und ja, ich bin dann einfach mal durch einen Zufall mit der NOZ Sportredaktion in Verbindung gekommen und wurde dann bei einem Termin getestet sozusagen. Da habe ich einen Redakteur begleitet.
Wann war das?
1978. Habe ich einen Redakteur begleitet und habe dann genau, er hat den tatsächlichen Text geschrieben, der erschienen ist, und ich habe dann meinen Text geschrieben, einfach so auf Probe. Ja. Und dann ging das immer so weiter, dann bin ich das zu einem kleineren Termin gegangen, dann bin ich mal zum Reitturnier gegangen, musste mich natürlich dann überall schlau machen, habe mich da richtig reingestürzt, und meine Mutter, die hatte Sorge, dass ich das Studium schmeiße, das wollte ich aber nicht, das habe ich abgeschlossen. Ja, und dann bin ich 1979, am 14., 15. Dezember, bin ich als Volontär, also das ist ein Ausbildungsberuf, bin ich dann angefangen bei der NOZ.
Also du hast das Studium abgeschlossen, aber bist das erste Staatsexamen. Ja.
Ich weiß nicht, wie lange das Gültigkeit hat, aber ich hatte mich da abgesichert, weil man wusste ja nie, ob man nach dem Volontariat übernommen wird. Ich hätte dann noch in den Lehrerberuf gehen können, was mich auch nicht niedergeschmettert hätte. Also ich war ja ganz bewusst Lehrer geworden. Ne?
Was ist für dich das Reizvolle an dem Beruf?
Am Lehrerberuf? Oder
nee, an dem Sportjournalisten.
Also sagen wir mal, am journalistischen Beruf, es ist, kann man so allgemein nicht sagen, bei mir war es einfach, ich hatte Lust zu schreiben, ich konnte mir immer schon ganz gut ausdrücken und hatte gute Noten in Deutsch. Und drunter stand da manchmal so ein mahnender Satz der Klassenlehrerin, die Deutsch unterrichtete: Der Junge muss rechnen üben, ne? Weil ich eben, alle was mit Zahlen angeht, habe ich Probleme. Und ich habe es gerne gemacht und habe mit Menschen gerne Kontakt gehabt, habe gerne Dinge beschrieben. Ich kann es gar nicht ganz sagen. Es war meine Erfüllung, wenn man das jetzt mal etwas pathetisch ausdrücken will. Es war das, was ich am besten konnte, was ich am liebsten gemacht habe. Und ich kann sagen, dass ich in den 45 Jahren, dazu kommen natürlich diese Nebentätigkeiten, Gestalten, Auswahl von Fotos, Optik, wie kann ich eine Seite gestalten, sodass sie den Leser anspringt und so etwas, gute Überschriften zu machen, das teilt sich dann auch in viele kleine Einzelmotive. Das hat mir alles Spaß gemacht und ich kann zusammenfassend sagen, 45 Jahre Beruf, ich bin nicht an einem einzigen der Tage unlustig oder unmotiviert dahingegangen. Ich bin immer zufrieden nach Hause gegangen abends und es gab nichts Schöneres, als vom Auswärtsspiel zurückzukommen, unter Stress, damals noch auf der kleinen Olympiaschreibmaschine einen Text zu schreiben, den rechtzeitig durchzugeben. Im Büro wurde dann die Seite gebaut, Bilder ausgewählt, dann bist du zurückgefahren, dann bist du schnell beim Druckzentrum oder früher noch in der Stadt an der Druckerei, an den Standorten Breiter Gang und Große Straße vorbeigefahren, hast dir das druckfrische Exemplar nachts um 2 geholt und hast stolz deinen Artikel gelesen oder hast dich dann geärgert, wenn ein Fehler drin war. Also das hat mich immer so gepackt, dass ich das nie, ich habe das tatsächlich nicht als Arbeit empfunden.
Ich finde es ziemlich beeindruckend, wenn man das nach 45 Jahren Arbeitsleben sagen kann, dass man jeden Tag Respekt davor. Ich hoffe, das kann ich auch irgendwann mal sagen.
Ja, du hast ja auch einen ähnlichen Beruf. Also es ist ein Beruf, den du entweder ganz oder gar nicht machst. Und alle, die mir dann gesagt haben, Mensch, arbeite mal ein bisschen weniger oder so. Nee.
Ja. Wie waren deine Anfänge mit dem VfL Osnabrück? Warst du als kleiner Junge hier auf der Tribüne? Hast du mal im Verein Fußball gespielt? Wie ist so der Anfang mit dem Verein?
Also irgendein Weg hierhin, das waren vielleicht 15 Minuten Fußweg oder so. Also ich bin früh ins Stadion gegangen, alleine, das war alles, da gab es keine Kindertribüne oder so. Ich bin auch schon aus der Altstadt mit meinem Vater ab und zu hingegangen. Mein Vater hat Dreifachschicht gearbeitet, der konnte also nicht automatisch zu jedem Spiel. Und als Junge bin ich natürlich hingegangen. Ich gebe heute zu, bin sicher, dass es verjährt ist, auch manchmal auf Kosten des Tatbestands Erschleichung eines Eintrittsgeldes. Also das war an der Kreuzstraße, da durch die Häuser, die so ein bisschen hinten von der Straße entfernt liegen, haben wir uns da am Eingang vorbeigeschlichen, durch den Garten, über den Zaun 1 und dann war der Zaun hin zur, wenn man ja hinter der Ostkurve, das war kein Hindernis, dann bist du da den Wall hoch, da stand es vor Ort, dann musstest du ein bisschen gucken und dann rein. Das war ja nichts Schlimmes. Also
ich bin in Siegen groß geworden. Und
Leimbach-Stadion.
Im Leimbach-Stadion. Und da war es so, dass auf der Gegengerade, da war hinter so einem, es war am Hang, der Wald. Ja. Und in der ersten Halbzeit standen wir da, in der zweiten Halbzeit, also in der Pause, wurden die Tore aufgemacht. Ach so, dann bist du und dann konnte man reingehen. Ja. Das war sozusagen auch Erschleichung der Eintrittsgelder. Das verbindet uns. Ja, aber eine Saison war Sportfreunde Siegen war zweitklassig, sonst immer damals Regionalliga. Jetzt noch
Regionalliga West war das, ne?
Das war noch Nord-Süd. War noch die Zeit davor, genau. Ja. Aber das war so meine Fußballprägung.
Angelo Balletta hat da gespielt, ja.
Du bist Journalist und ich höre raus, du bist auch Fan. Ich habe mich gefragt,
richtig ist das nicht. Also ich kann kein Spiel, auch nicht ein anderes gucken, wie als Fan. Ich habe ja nicht nur VfL-Spiele gesehen, ich habe auch nicht nur bei den VfL.
Also es ist nicht ganz richtig, dass du Fan bist?
Nein. Ja. Also Fan, man macht sich das, wo man schreibt. Das wächst einem natürlich ein Stück ans Herz, weil es was mit Vertrautheit wieder zu tun hat. Aber ein Fan tut ja alles für seinen Verein. Ja. Das würde ich bei mir nicht sagen. Also erstens gehört dazu diese Fähigkeit, dann auch kritisieren zu können. Und zwar so, dass du kein Porzellan zerschlägst. Du willst persönliche Beziehungen, die du beruflich brauchst, natürlich auch erhalten. Also mit dem verbalen Maschinengewehr da durch die Lande zu ziehen, damit kann man schnell bekannt werden, aber es bringt eigentlich nichts. Also die Frage ist, ich Werder Bremen, weil ich als Junge, ich war Werder Bremen-Fan, da habe ich meine ersten Bundesligaspiele gesehen. Mit einem Arbeitskollegen meines Vaters sind wir da hingefahren. Und das waren so die ersten großen Erlebnisse, Flutlicht, Bremen, 40.000, Werder gegen 1860, Radenkovic im Tor, Werder mit Lorenz, mit Schütz, Matischak. Das verliert man, das vergisst man nie. Ist genau wie der erste Kuss und so weiter. Ne? Das behältst du für immer. Und da war ich Fan, aber dann habe ich auch später lange über Werder Bremen geschrieben. Die ganze Rehagel-Ära habe ich ja begleitet, bis hin zum Europapokalfinale damals in Lissabon. Und da habe ich auch da schon längst gelernt gehabt, ich gucke ein Fußballspiel und ich mache wenig, ich reagiere kaum, gab bei Ausnahmesituationen, als ich hier das letzte Spiel, den Aufstieg 2007 live kommentiert habe, 90 Minuten plus Nachspielzeit, dass da natürlich Emotionen freigesetzt werden, die ich dann auch am Mikrofon, das war ja nicht mein Hauptjob, rauslasse, ist klar. Aber ansonsten...
Ansonsten hast du immer diese kritische Distanz bewahrt.
Eine Distanz, auch eine emotionale Distanz insofern, wenn ich, nimm das Beispiel jetzt 90 plus 6 Aufstieg mit Schweinsteiger, da war für mich das Entscheidende, wer hat den Schuss abgegeben, wer hat den Ball für Simakala aufgelegt, wer hat ihn aufgelegt für Jannis Wolf, wie lange ist noch zu spielen, also all das aufzusaugen und zu gucken, was passiert jetzt, was passiert auf den Rängen, wie reagiert der Trainer, also ich bin ja dafür da zu beschreiben, was da passiert, für alle, die es nicht von so einer hervorgehobenen Perspektive sehen, bis hin zu denen, die gar nicht da sind im Stadion.
Als jemand, der da in der Westkurve stand, an dem Tag sehr schwer vorstellbar, dann da sozusagen diesen Überblick zu behalten oder dann so eine Beobachterperspektive einzunehmen.
Die Kollegen haben auch gesagt, du hast da gesessen wie so eine Schildkröte, ja. Ich weiß es nicht, das ist für mich dann Professionalität, auch hinterher mit den Leuten zu sprechen. Ich kann nicht da hingehen und Spieler jubelnd umarmen. Also das tut mir leid, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Trotzdem habe ich mich natürlich gefreut, wenn es dem VfL gelungen ist, auf seine Weise, das muss man auch sagen, gibt auch unterschiedliche Herangehensweisen, gelungen ist, Erfolg zu haben und die Leute mitzunehmen. Aber am Ende geht es immer nur um die Frage, wie tief ist der Verein in den Fußballseelen, Fußballherzen der Region verwurzelt. Das ist die entscheidende Frage. Und das wird an anderen Standorten erst in vielen, vielen Jahren, wenn überhaupt, gelingen. Da bleibt eine innere Distanz. Du weißt genau, welche Clubs ich meine. Ich will die auch gar nicht bewerten oder abkanzeln. Der VfL ist einer von Clubs, die dafür sorgen, dass der Fußball in der Breite lebt. Diesen Blödsinn da mit der Clubweltmeisterschaft. Ich meine, das kann sich ernsthaft keiner angucken. Ne? Das kann auch keiner gut finden. Aber dafür gibt es eben Vereine, und da ist der VfL ist nicht der Einzige. Da muss man sich auch wieder, so ein bisschen wie mit dem Stadtteil, was ich vorhin sagte, wir finden den Schinkel alle toll, aber ist ja nicht der tollste Stadtteil auf Gottes Erdboden. Genauso mit dem VfL auch. Vereine wie der VfL, die sowas transportieren, Leute begeistern, obwohl es immer wieder Rückschläge gibt. Ja, im Buch habe ich den VfL mal als Sisyphus beschrieben, der den Felsbrocken immer wieder hochrollt und dann manchmal über die eigenen Beine stolpert. Das macht aber Nähe aus. Genauso haben wir es ja auch mit Menschen in unserem Umfeld. Da denken wir, oh mein Gott, der kriegt es ja überhaupt nicht geregelt. Und dann freuen wir uns trotzdem, wenn er dann plötzlich im Lotto gewinnt oder eine neue Stelle bekommt.
Mit den Sportfreunden aus Siegen hat der VfL gemeinsam das Gründungsjahr 1899. Und dazu hast du sozusagen jetzt das Buch veröffentlicht, 125 Jahre. Was war deine Idee und auch deine Motivation, so ein, ich sag mal, Opus Magnum zu schreiben, über 500 Seiten? Ich habe es mir angesehen, durchgeblättert. Es ist faszinierend, wie voll dieses Buch ist, mit Texten, mit Daten, mit Zusammenhängen, mit Bildern. Hast du gedacht, ach Mensch, ich mach das mal? Oder wurdest du von außen getriggert, motiviert, das zu tun?
Ich hatte 2000 ein Buch geschrieben, das ein Stück wir sind alle ein Stück VfL Osnabrück. Das war etwas anders konzipiert. In Ansätzen waren da die Ideen drin, die jetzt auch verwirklicht worden sind, gerade diese Geschichten der Saison zu erzählen. Aber der eigentliche Anschluss kam von Michael Welling, mit dem ich da, also seit er hier ist, wirklich ein sehr, sehr offenes und gutes Arbeitsverhältnis pflege. Und der hat dann gesagt, haben Sie nicht Lust, ein Buch zu schreiben zum 125-Jährigen? Allein die Tatsache, dass er das über zwei Jahre vor dem Jubiläum gemacht hat, was schon zeigt, wie gut er sich so etwas vorstellen kann, denn das braucht Zeit. Und da haben wir zusammengesetzt mit Sebastian Rüther und Herrn Welling und haben besprochen, wie das aussehen könnte. Ich habe ein Konzept entwickelt, dass es genau das, wie es jetzt erscheint, mit Epochenkapiteln. Ich habe also die Geschichte in Epochen aufgeteilt und in Saisonkapiteln und mit einem ausführlichen Statistikteil. Und auch im Konzept war vom ersten Tag an drin, dass wir die anderen Nicht-Fußballabteilungen des VfL auch erwähnen und darstellen in der historischen Entwicklung, soweit man das kann. Das ist nicht ganz leicht. Und wir haben bestimmt die eine oder andere Abteilung sogar vergessen, von der heute niemand mehr weiß, dass der VfL mal eine Handballabteilung hatte, ist, glaube ich, nicht so bekannt. Und und das Konzept wurde akzeptiert. Und dann hatte ich das Glück, dass mein Verlag, die NOZ, für die ich seit 45 Jahren arbeitete, mein letztes Berufsjahr, mich bezahlt hat und ich war sozusagen freigestellt, wenn man so will, für das Buchprojekt. War ein großes Geschenk zum Abschluss der Berufslaufbahn, sonst hätte man das nicht machen können. Du kannst nicht so ein Buch schreiben und gleichzeitig deinem Arbeitgeber gerecht werden. Das waren so die beiden Basics, das waren die Voraussetzungen und dann habe ich mir an die Arbeit gemacht und ja, dann war es also eine Unterstützung, breite Unterstützung angefangen von der Familie bis hin zu Leuten, die Korrektur gelesen haben. Ich würde auch gerne gleich nochmal hier im Podcast, wenn ich das darf, würde ich gerne die Leute erwähnen, die da mitgearbeitet haben, oder wir fügen es vielleicht auf deiner Website an, das wäre mir auch ganz recht, ja. Denn das ist ein großer Stab von Leuten, die da ihren Anteil hatten.
Ja. Also die Namen darfst du natürlich gerne verraten.
Ja. Also jetzt müsste ich tatsächlich mal gucken, ob da darf man niemanden vergessen, ne?
Wir können es sonst einfach auch in die Shownotes mit hinzufügen.
Ja, können wir das machen?
Das ist kein Problem.
Das wäre mir lieb, dann würde ich dir das schicken. Also da gibt es viele, angefangen hier vom VfL, das war eine großartige Unterstützung. Fangen wir jetzt an mit der Gestalterin Lilly Silav, die hier das Cover des Buches gemacht hat. Da muss man schon, kann man sich schon richtig vertiefen, nur in die beiden mit Vorderband und Rückband. Tolle Sache. Der ganze VfL hat es gut unterstützt. Die Veranstaltung hier im Stadion war wunderbar. Bis Mitternacht habe ich da gesessen, signiert. Das war ein tolles Erlebnis. Und wir haben ich habe viele Korrektoren gehabt, also 5, 6, Udo Muras, Jörg Unnerstall, mein Freund aus dem Schinkel, der hat unermüdlich gegengelesen und wir haben insgesamt mit Hilfe von Alfons Badken noch und Udo, Ulrike Geiken, haben wir ganz viele Fehler rausgeholt, fast 3600 Fehler haben wir ausgemerzt. Es sind trotzdem noch welche drin. Aber
das ist dann für die zweite Auflage, kann man das dann
haben. Wir haben die Fotografen, Helmut Kemme, die Fotografenlegende, der hat Bilder rausgesucht, von denen ich selbst nicht mehr wusste, dass sie existieren. Also da gibt es so eine ganze, ich will jetzt nie...
Das ist auch ein Gemeinschaftswerk. Die Aufstellung
ist nicht komplett, aber ich liebe euch alle dafür, wie ihr da mitgemacht habt.
Michael Welling hatte im Podcast hier schon ein bisschen über die Entstehung des Vereins erzählt. Ich wollte mit dir gerne nochmal darüber sprechen. 1933 wurde hier dieses Stadion eingeweiht, habe ich gelesen, und vorher war hier ein sumpfiges Gebiet an der Oststraße und es sind LKW-weise Müllfuhren hier hingekarrt worden, um den Untergrund vorzubereiten. Warum hat man sich für diesen Standort hier entschieden, wenn der eigentlich mit so einem Sumpfgebiet eher ungeeignet scheint?
Also erstmal, was ich jetzt dazu sage, da haben wir sehr viel zu verdanken dem Stadthistoriker Heiko Schulze, den du ja vielleicht auch kennst, der diese Frühgeschichte des VfL meisterlich aufgearbeitet hat und vor allen Dingen auch so, ist ja gar nicht so leicht, etwas zu erzählen von Dingen, die vor 125 Jahren passiert sind. Aber dem Heiko, dem gelingt es halt immer, so eine Geschichte so zu erzählen, dass es wie eine Reportage wirkt, dass man sich also auch in die Zeit hineinversetzen kann. Beschreibt dann auch die, es reicht dann nicht zu sagen, ja, die meisten Osnabrücker Fußballer haben vor der Jahrhundertwende am Klußhügel gespielt. Man muss dann schon beschreiben, was das bedeutet. Nicht, dass die Leute denken, da hätten zwei Tore gestanden und ein schöner Rasen wäre da gewesen. Das waren Steine, das war Geröll, das war Pfützen und was weiß ich. Und Tore gab es erst recht nicht. Also so beschreibt er das. Und bei der Bremer Brücke hier, das lag nahe, weil es eben Schinkel war. Im Schinkel war der VfL ja zu Hause. Und er heißt seit 1924 offiziell VfL. Es gab dann ja die Abspaltung dieser Fußballer, die beim VfL nicht mehr so ganz zufrieden waren. Gar nicht so leicht, das zu erklären, woran das lag. Einer der treibenden Kräfte dieser Abspaltung war Heini Hügelmeier, der legendäre Vereinswirt, Geschäftsführer. Eine der vielleicht am meisten unterschätzten und so ein bisschen zu Unrecht vergessenen VfL-Persönlichkeiten. Der hat dann den SC Rapid gegründet. Und dieser Verein hatte einen ganz schlechten Platz an der Bremer Straße in Richtung Schinkelberg, der war abschüssig. Aber die haben da wir haben praktisch diese ganzen Fußballtalente aus dem Schinkel zusammengeholt und haben wirklich eine gute Jugendarbeit gemacht und die brauchten einen neuen Star, einen neuen Platz. Und dass der Hügelmeier dann die Klöcknerwerke überreden konnte, dieses Gelände erstmal zu pachten, und dann dort in Eigenregie und mit Hilfe des gerade eingeführten Reichsarbeitsdienstes, der mit den Nazis nichts zu tun hatte. Das war eine Errungenschaft der Weimarer Republik um Arbeitslosen die Möglichkeit zu geben, ein bisschen was zu dem wirklich kärglichen Arbeitslosengeld dazu zu verdienen.
Wir machen mal einen riesigen Tigersprung. Wenn es um das Thema Stadion geht und wir im Schinkel sind, dann denken wir auch an die an den Umbau, der jetzt vor der Tür steht. Direkt mal die Frage, 70 Millionen Euro Steuergelder hier in dieses Stadion zu stecken. Die ersten Millionen sind schon freigegeben worden für die Planung. Was hältst du davon?
Ich habe es gewusst, dass die Frage kommt, aber ich will ehrlich sein, ich habe auch meine Bedenken gehabt und habe sie auch immer noch. Allerdings geht es da, ja, es geht auch um die Summe natürlich. Man muss die Fragen gut beantworten. Entschuldigung, die Stadt muss das tun, muss erklären, warum das Geld gut angelegt ist, aus welchen Quellen es kommt und dass es nicht zwingend an anderen Stellen fehlt. Das ist ja Haushalt bei der Stadt und Kommunen, Ländern, ist ja ein bisschen komplizierter, als das bei uns beiden zu Hause ist, ne? Wo wir noch ein paar Häufchen haben. Und darum will ich mir da kein endgültiges Urteil erlauben, bis nicht diese Planungsphase abgeschlossen ist und man genau weiß, was man will, was man bekommt und was es kostet. Aber ich habe Verständnis für jeden, der da ein bisschen zusammenzuckt, wenn er das liest und vielleicht kurz vorher die Berichterstattung gelesen hat von meinen Kollegen aus der Lokalredaktion über die Finanzmisere bei der Stadt. Also das ist, da gibt's keine Zweifel. Was dann aus den vielen Plänen wird, hier ein soziokulturelles Zentrum, so habe ich es mal gelesen, zu machen, das weiß ich nicht. Ich glaube, das wird gar nicht so leicht, das alles anzupassen an die Erfordernisse, die man an ein modernes Fußballstadion stellt.
Also es gibt ja auch Platzprobleme. Also das Grundstück ist begrenzt. Ich habe gehört, dass der VfL auch, wenn er könnte, expandieren würde. Aber aus Stadtteilperspektive ist es natürlich wünschenswert. Es fehlen Gemeinschaftsräume, Treffpunkte, Gastronomie, auch sowas wie Coworking Spaces angedacht. Das ist wünschenswert, aber ich bin auch sehr gespannt auf die ersten Pläne, die dann vorgelegt werden, wie realistisch das Ganze ist.
Genau. Ich meine, wie will man ein Stadion eine Kita integrieren. Es kann sein, dass dann, wie willst du das vereinbaren mit den Spieltagen? Es wird mittwochs gespielt, es wird freitags gespielt, es wird verlegt. Also da sind viele ungeklärte Dinge. Wenn du mich jetzt nach meiner persönlichen Meinung fragst, ich hätte es als eine Herausforderung betrachtet, die der Verein mit seinen Fans, mit seinem Publikum auch geschafft hätte, dieses Stadion mit all seinen Emotionen, mit seinen Eigenschaften, mit seinen Eigenarten an einem anderen Standort zu bauen. Ich hätte den Limberg gewählt, wo sowohl von der Lage, von der Größe des Grundstücks alles unterzubringen gewesen wäre. Stadion, Trainingszentrum und vielleicht dann mit unter Einbeziehung der Sportanlage Zuschlag. Ja, die Vereine hätten ja dann zum Schinkelberg gehen können. Hätte das dort entstehen können. Aber zumindest das Stadion wäre auch jetzt noch eine Option. Ich habe ehrlich gesagt, obwohl wir oft nachgefragt haben, nicht so ganz verstanden, warum das nie evaluiert worden ist oder geprüft worden ist. Jetzt ist es so, wie es ist. Der Schinkelberg ist ein guter Standort für ein Trainingszentrum. Das ist schon in Ordnung. Aber alle kriegst du da auch nicht unter. Also Jugend und Senioren. Also brauchst du auch die Illusse immer noch ein bisschen. Ja, also das wird ein Dauerthema der nächsten Jahre sein. Man muss da mit kühlem Kopf rangehen. Ne?
Ich bin auf jeden Fall gespannt auch auf die politische Kommunikation, die da erfolgt, die auch notwendig ist. Und ich habe mich letztes Jahr dann schon auch gefragt, ob nicht der Verein da auch ein bisschen gepennt hat, das Stadion, was ihm gehört, dass man dann von jetzt auf gleich merkt, oh, das Dach ist hinüber. Da hat der Verein sicherlich doch auch eine Verantwortung, oder nicht? Das früher anzupacken.
Das Dach.
Alles, was an notwendigen Sanierungsmaßnahmen...
Na, das Dach ist ja geprüft worden. Solange die Prüfung positiv, also solange die Prüfungen negativ, heißt es dann ja, glaube ich, sind, also keine gefährlichen Schäden festgestellt werden, dann besteht für niemanden ein Grund, da was zu ändern. Dass das Stadion dem VfL gehörte und die Stadt es jetzt übernehmen will, um auch den Zugriff zu haben, das finde ich, ist überfällig. Denn dass der VfL auch in diese Situation gekommen ist, auch wirtschaftlich, das Stadion, es ist eine Ausnahme im deutschen Profifußball, dass das Stadion dem Verein gehört. Und fast alle Vereine, denen das Stadion gehört, haben daraus wirtschaftliche Probleme bekommen. Ja? Also das ist etwas, was ein Ja, es war ein Klotz am Bein, diese Wirtschaft, auch die wirtschaftliche Last. Ich meine, die haben natürlich auch jetzt durch den Schuldenschnitt sich von den Altlasten befreit, aber es war alles, was hier passierte, musste der VfL bezahlen.
Es gibt noch sehr, sehr viele Dinge, über die ich mit dir sprechen wollen würde, aber im Hinblick auf die Zeit biegen wir mal so langsam auf die Zielgerade ein. Mich interessiert aber noch deine Perspektive. Neben dem reinen Standort hat der VfL Osnabrück für dich auch eine Bedeutung für den Stadtteil, für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Leute, die hier wohnen. Also ich kriege das natürlich immer viel mit bei den Heimspielen. Das ist eine besondere Situation für die Leute, die hier leben. Die Fußballsympathisanten finden das super. Alle anderen beklagen sich schon mal, aber siehst du eine Verantwortung bei dem Verein im Hinblick auf den Stadtteil?
Eine Verantwortung bei dem Verein für den Stadtteil? Also ich glaube, so ganz verantwortungslos geht der VfL mit der besonderen Lage hier nicht um.
Das wäre auch nicht, das würde ich auch nicht unterstellen.
Es ist ein Kapital, ein emotionales Kapital. Es gibt viele Menschen, die in dieses Stadion kommen, Groundhopper-Fans, die das genießen, das hier kennenzulernen. Und diese Nähe zum Stadtteil zu haben, das gibt's nicht mehr so oft. Also das, glaube ich, die Verantwortung ist da. Man sieht das unter anderem daran, das hängt der VfL auch gar nicht so groß an die dicke Glocke, aber die halten den Kontakt zu den Anwohnern. Es gibt Anwohnertreffen, es wird über bestimmte Probleme gesprochen, die Anwohner werden auch mal eingeladen zum Tag der offenen Tür. Also da wird zumindest auf der kommunikativen Ebene einiges angestoßen. Das war früher auch anders. Ja? Und deswegen glaube ich, dass die, ja, ich meine, ich kann jeden Anlieger verstehen, der sich dann ärgert, wenn es überflüssige und unangenehme Begleiterscheinungen gibt. Ja? Ich will das jetzt gar nicht ausführen, aber natürlich gibt es da Menschen, die sich dann in manchen Situationen unter dem Einfluss gewisser Getränke nicht benehmen können. Die gibt es aber auch auf jedem Schützenfest und in der Silvesternacht und sonst wo. Genau wie Pyrotechnik ja in der Silvesternacht auch plötzlich geduldet und gefeiert wird, ne? Im Stadion aber nicht. Und deshalb denke ich, da ist das Zauberwort eigentlich die Kommunikation, der Kontakt. Ich glaube aber im Kern, bei der Masse, ist es so, die Leute sind stolz oder zumindest angetan davon, dass in ihrem Stadtteil die Stadion steht und der VfL spielt.
Ja. Zum Schluss, hast du einen Wunsch, eine Perspektive für diesen Stadtteil, was du dir hier noch wünschen würdest, was für dich fehlt? Ein Blick in die Zukunft?
Naja, man muss ja sagen, dass die Schließung des Ostbunkers. Ich habe im Ostbunker als junger Student mein sozialpädagogisches Praktikum gemacht. Das war in der Anfangsphase dieses Zentrums und hatte vorher mit zu den Jungs und Mädels gehört, die auf dem Gelände des heutigen Schinkelbades gegen alle Gesetze und Vorschriften ein unabhängiges Jugendzentrum in einem alten Bauernhof etabliert haben. Das war UJZ, war das Gebot der Stunde damals. Also das U stand dafür, wir wollen mit der Stadt nichts zu tun haben. Die Stadt war dann aber so schlau und hat selbst ein Jugendzentrum gemacht. Das war der Ostbunker. Aber dass das jetzt geschlossen ist und so richtig kein Ersatz dazu sein scheint, finde ich schade. Also in den Bereichen noch mehr anzubieten. Ich finde, es gibt, wenn ich es vergleiche mit der Zeit, als ich hingezogen bin, ist lange her, 66 sagte ich ja, ne? Aber Heinz Fitschenhaus, die Kirchengemeinden, eure Initiative jetzt, der Ostbunker, es gibt so viel, die dafür sorgen, dass dieser Stadtteil eine gewisse Gemeinschaft, aber auch eine gewisse Vielfalt behält. Wenn ich sehe hier dieses Treffen auf dem Platz an der Ebertallee, wenn die Leute da hinkommen und ihr Essen ausgeben,
Schinkel ist bunt.
Schinkel ist bunt. Also da hat sich so viel getan, dass ich eher dann so sagen würde, weiter so. Und dass die Leute auch, ich will jetzt ja gar nicht, dass unser Stadtteil überfüllt wird, aber ich würde immer sagen, wenn mich jemand fragt von den Kollegen, wo soll ich hinziehen, wenn die sich hier setteln, dann sage ich schon, du guck dir mal im Schinkel um. Ja, also
das ist schon. Das ist doch eine gute Empfehlung. Also der Ostbunker, der Übergangsort, der kleine Bunker ist an der Rappstraße jetzt eröffnet worden letzte Woche. Ja. Es sind auch glücklicherweise viele von den Jugendlichen, die bisher in den Ostbunker gegangen sind, dorthin gekommen. Und es laufen jetzt gerade so diese ganzen Vorbereitungsmaßnahmen, damit der Ostbunker saniert wird.
Der wird saniert und
der wird sowohl brandschutztechnisch instand gebracht, als auch barriereärmer gestaltet. Natürlich nicht ganz barrierefrei, aber es wird barriereärmer und die verschiedenen Gewerke müssen jetzt gerade gerade koordiniert werden, ja. Ausschreibungen werden vorbereitet und so.
Bis
also
wann ist das, weißt du, wie lange das dauern
wird? Es wird sozusagen, ich gehe davon aus, dass bis Anfang Mitte 27, also 2 Jahre wird das noch dauern. Also ich kann es nicht ganz genau sagen. Ja. Am Anfang waren die von der Verwaltung und von der Politik optimistischer, natürlich auch um das zu fordern, aber es ist das Ziel, dass das Ding wieder aufmacht. Ja. Und ja, für Jugendliche ist es jetzt gerade
schade. Dann sorgt man dafür, dass der Osburger dann zur Eröffnung auch eine Revival-Party macht und alle einlädt, die in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre da gewesen sind.
Ich werde mich bemühen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie bei einem Konzert im Ostbunker, also das muss ich dann auch noch nachholen, aber genau. Harald, vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir sehen uns bald im Schinkel. Dankeschön.
Ich bedanke mich und wenn es an manchen Stellen etwas ausführlich geworden ist, einfach vorspielen.
Alles klar, super, danke dir.
Ciao, ciao.
Das war Schinkelstimmen, der Stadtteil-Podcast aus Osnabrück. Interview und Produktion Tom Hertha. Musik Björn Amadeus. Vielen Dank an OS Radio. Bis zum nächsten Mal.